Personen des Glaubens, Joachim von Fiore. Seid eingeladen, mit mir gemeinsam eine Zeitreise zu tun in das Mittelalter und eine Person kennenzulernen, die ich vor 2-3 Monaten noch gar nicht kannte, die ihr wahrscheinlich auch nicht kanntet oder kennt, die aber in einer Art und Weise die nachfolgende Zeit verändert hat, dass ich staune, dass mir das bis dahin entgangen ist. Dagegen steht selbst Luther mit seiner großen Reformation blass da. Das sind große Worte, das sind große Ankündigungen und nun werden wir mal schauen, ob das auch so passt. Wir haben die Adventszeit. Advent bedeutet Ankunft und die Adventszeit beschäftigt sich mit der Ankunft des Herrn Jesus Christus, mit dem Anbrechen seines Reiches und mit dieser wunderbaren Hoffnung, nicht das Schöne liegt hinter uns, sondern es liegt etwas vor uns, worauf wir uns freuen können und worauf wir hoffen können. Es ist ein altes Denken, ein altes Denkmuster, dass damals alles gut war, die goldene Zeit. Das hat er ja einmal mal so ausgedrückt, früher war alles gut. Heute ist alles besser. Es wäre besser, wenn es wieder gut wäre. Das ist, wer war das? Genau. Wer hat das gesagt? Kann nur einer gewesen sein, der Mensch. Nein. Nein. Hinter eines Baumes Rinde. Wer war das? Heinz Erhardt. Genau, jetzt haben wir ihn, danke. Heinz Erhardt war das, ja. Und so war diese Vorstellung schon da vom goldenen Zeitalter. Ursprünglich eigentlich von dem goldenen Geschlecht. Dem Geschlecht, diesem Menschengeschlecht vor alten Zeiten, da war die Zeit in Ordnung. Und wir in der Bibel haben das reflektiert in der Edengeschichte. Da war die Zeit in Ordnung. Da stimmte die Beziehung zwischen Gott und Menschen. Da war es schön. Dahin wünscht man sich. Leider vergangen. Kann man nichts ändern. Und auch die alten Propheten haben das so ein Stückchen reflektiert. Der Daniel mit dieser Statue, mit dem goldenen Kopf, dem silbernen Körper und wie es dann so langsam abwärts geht in der Geschichte. Und auch das wird ja immer wieder reflektiert. Ja, die schöne Kindheit. Auch im eigenen Leben macht man sowas, ja. Damals war es schön, war alles besser. Und wenn man so denkt, dann könnte man doch schwermütig werden. Was kommt denn dann noch im Leben? Elend, Schmerzen, Krankheit und ganz zum Schluss dann irgendwann ein langer, schmachvolles Sterben, ein Tod, keine Hoffnung. Und genau dagegen setzt ja auch die Hoffnung, die wir in Adventszeit haben, einen Kontrapunkt. Nein, es ist nicht so, dass unsere Zeit immer nur auf das Schlechtere zugeht, sondern wir erwarten den Heiland der Welt. Wir erwarten das Ausbrechen des Reiches Gottes. Ausbreiten des Reiches Gottes. In dieser Erwartung kann man sein Glück finden und froh werden. Und auch das ist Adventszeit. Adventszeit heißt, diese Erwartung in sich zu kultivieren, dieses kleine Pflänzchen der Hoffnung zu gießen, zu düngen, zu nähren und wachsen zu lassen und sich auf den Augenblick zu freuen, wenn es eintritt. Die Wiederkunft Jesu, das Anbrechen des Reiches Gottes. Und ein Blick in unsere Zeit zeigt mir, es ist eine irre Zeit. Die Entwicklungen, die letzten 100, 200 Jahre genommen haben, scheinen sich immer mehr zu überschlagen und man meint, es kann nicht mehr schneller gehen. dieses Tempo der Entwicklung, der Veränderung, und es geht noch schneller. Es ist unglaublich, was in dieser Zeit passiert. Es ist das Zeitalter der Industrialisierung, das Zeitalter der Technisierung, das Zeitalter der Rechenkunst, des Rechners. Und jetzt sind wir mitten in diesem Zeitalter, in dem Informationstechnologie und Informationsaustausch in einer Art und Weise stattfindet, in der es kaum vorstellbar ist, was noch daraus erwachsen kann, was es mit den Menschen macht. Ob das nun gut oder schlecht ist, wer will das beurteilen? Wo geht das hin? Sind das schon Anzeichen des Reiches Gottes, dass man sich immer besser überall auf der Welt miteinander austauschen kann, per Videocall dabei sein kann? Oder sind das Zeichen, die ins Böse führen, in das, was die Menschheit zerstören wird? Wer will das beurteilen? Und wir kriegen es mit und wir sind so mitten hineingesetzt in diese Zeit und ich fühle mich da auch ein Stückchen hilflos. Wie soll ich das bewerten? Wie soll ich damit umgehen? Vielleicht hilft uns dieser Abt Joachim von Fiore dabei, es etwas besser zu verstehen, was in den vergangenen Jahrhunderten passiert ist und was vielleicht auch noch passieren kann. Eine Bitte habe ich. Wenn ich jetzt etwas erzähle von diesen seltsamen Gedanken des Joachim von Fiore, schaltet mal euer Bewertungsteil aus im Kopf. Also sonst immer ja, oh, wie grottig, wie alt, wie furchtbar, völlig falsch, Bibel falsch interpretiert und so weiter. Ja, schaltet das mal weg. Das hindert jetzt bloß. Sondern es ist gut, einfach mal nur den wahrnehmenden Teil groß werden zu lassen, dass man erst mal wahrnimmt, was ist denn gewesen? Was wissen wir denn? Ohne zu bewerten. Bewertungen kann man nachher machen, kann man sich überlegen, was will ich denn vorsichtig mal für mich bewerten, was ist für mich angenehm zu hören oder weiterführend zu hören oder was lehne ich für mich ab, das ist okay. Aber jetzt beim Kennenlernen erstmal einfach so unbefangen sein, wie ein Kind, Augen auf, staunen, gucken, hören, wahrnehmen. Okay. Ich habe ja zu Anfang eine sehr große Ankündigung gemacht, Joachim von Fiore, fast bekannter oder fast bedeutender als Luther. Deswegen mal so eine Frage. Der Joachim von Fiore lebte am Ende des Mittelalters. Er ist geboren im Jahre ungefähr 1130 und ist ungefähr so 70 Jahre alt geworden, also kurz nach dem 12. Jahrhundert, nach diesem 1200, man sagt 1202 ist er dann gestorben. Hat also ein gutes Alter erreicht. Und da fiel schon ein Begriff Mittelalter. Warum heißt denn das Mittelalter Mittelalter? Weil es in der Mitte ist. Von was ist denn das Mittelalter in der Mitte? Das sind Entwicklungsstufen, ja, welche? Ja, Neuzeit ist gut. Es ist, genau, auf alle Fälle, wir bezeichnen die Zeit nach dem Mittelalter als Neuzeit. Sie brach unmittelbar auch nach Joachim von Fiore an. Aber was kam denn davor? Das Altertum, ja, die Antike. Genau, und das Mittelalter liegt so mittendrin. Aber das Mittelalter heißt ja nicht umsonst Mittelalter, weil nämlich genau dieser Gedanke von Joachim von Fiore geprägt wird. Und zwar, das verrate ich schon mal im Vorfeld, ohne näher darauf einzugehen, ist aus seiner Sicht die Zeit in drei Abschnitte eingeteilt. Das Zeitalter des Vaters, das Zeitalter des Sohnes und das Zeitalter des Heiligen Geistes. Die alte Geschichte im Alten Testament, das war für ihn das Zeitalter des Vaters. Mit Jesu Geburt begann in der Hauptsache das Zeitalter des Sohnes. Und nach diesem Zeitalter des Sohnes kommt das Zeitalter des Heiligen Geistes. Es gibt also das Erste Reich, das Reich der Patriarchen, des Vaters, wo die Regeln, die Gesetze, Gebote klar gesagt werden und dann auch klar gehandelt wird, klare Bestrafungen sind. Das Zeitalter des Sohnes, Jesus Christus bringt die Gnade und die Kirche wächst und sie wird geführt durch einen Kirchenobersten, klar an die Hand genommen, immer noch reglementiert, aber schon viel freier als in der alten Zeit. Das Zweite Reich und das Dritte Reich. Ja, da müsste man aufhorchen. Drittes Reich? Da war doch was. Genau. Und genau das hängt auch mit Joachim von Fiore zusammen. Dieses Reich, dieses Dritte Reich, ist das Zeitalter des Heiligen Geistes, so hat er es benannt. Und dort wird Gott den Seinen sein Gesetz ins Herz schreiben, dass sie nicht mehr belehrt werden müssen. Dass sie von selbst tun, was gut ist. Und dieses Zeitalter des Heiligen Geistes, des Dritten Reiches, das hat die nachfolgenden Jahrhunderte unglaublich beschäftigt. Es ist mehr im Untergrund gewesen, er hat immer so Untergrundgrummeln, aber es hat durchgetragen. Und unsere großen Dichter und Denker, die haben das auch in sich getragen. Da gibt es zum Beispiel den Lessing, Gotthold Ephraim Lessing, ihr kennt ihn vielleicht von der Ringparabel, in der Schule wahrscheinlich mal drangenommen, der greift das auf. Der schreibt, und sein Denken, das möchte ich mal schon in etwas kürzeren Worten wiedergeben, damit ihr da besser zuhören könnt, wenn er spricht. Sein Denken geht darum, die Menschheit entwickelt sich. Die Menschheit wird erzogen. Wenn der Einzelne in der Familie erzogen wird, wie sollte das nicht vielmehr durch Gott in der Menschheit geschehen? Also es ist eine Entwicklung, die stattfindet. Und nicht nur ein Knall, jetzt kommt was Neues, sondern es baut auf dem Alten auf. Und er schreibt, soll das menschliche Geschlecht auf diesen höchsten Stufen der Aufklärung und Reinlichkeit nie kommen? Nie? Nie? Lasst mich diese Lästerung nicht denken, Allgütiger. Die Erziehung hat ihr Ziel, bei dem Geschlechte nicht weniger als bei dem Einzelnen. Und was erzogen wird, wird zu etwas erzogen. Die schmeichelnden Aussichten, die man dem Jünglinge eröffnet, die Ehre, der Wohlstand, die man ihnen vorspiegelt, was sind sie mehr als ein Mittel, ihn zum Manne zu erziehen, der auch dann, wenn diese Aussichten auf Ehre und Wohlstand wegfallen, seine Pflicht zu tun vermögend sei? Denn darauf zweckt die menschliche Erziehung ab und die göttliche reiche nicht dahin? Was der Kunst mit dem Einzelnen gelingt, soll der Natur nicht auch mit dem Ganzen gelingen? Das ist Lästerung. Nein, sie wird kommen. Sie wird gewiss kommen, die Zeit der Vollendung, da der Mensch, je überzeugter sein Verstand einer immer besseren Zukunft sich fühlet, von dieser Zukunft gleichwohl Beweggründe zu seinen Handlungen zu erborgen nicht nötig haben wird. Da er das Gute tun wird, weil es das Gute ist, weil nicht willkürliche Belohnungen darauf gesetzt sind, die seinen flatterhaften Blick ehedem bloß heften und stärken sollten. Die inneren besseren Belohnungen derselben zu erkennen. Ja, sie wird gewiss kommen, die Zeit eines neuen ewigen Evangeliums, die uns selbst in den Elementarbüchern des neuen Bundes versprochen wird. Vielleicht, dass selbst gewisse Schwärmer des 13. und 14. Jahrhunderts seinen Strahl dieses neuen ewigen Evangeliums aufgefangen hatten. Und da meint er unter anderem auch dem Joachim von Fiore. Und nur darin irrten, dass sie den Ausbruch desselben so nah verkündigten. Vielleicht war ihr dreifaches Alter der Welt keine so leere Grille. Und gewiss hatten sie keine schlimmen Absichten, wenn sie lehrten, dass der neue Bund ebenso wohl antiquiert werden müsse, als es der alte geworden. Boah, das sind Worte. Also überhaupt schon mal drüber nachzudenken, dass der neue Bund eventuell antiquiert sein könnte. Das ist, müsste man sofort verurteilen, oder? hier gibt es zwei Bibelstellen, die ich an dieser Stelle einfügen möchte. Die erste steht in Jeremia, dem Propheten Jeremia 31, die Verse 31 bis 34. Und die haben auch zu Joachim von Fiore ganz stark gesprochen. Siehe, Tage kommen, spricht Jahwe, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe. An dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht Jahwe. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht Jahwe. Ich werde mein Gesetz in ihr Innerstes legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne du den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten, spricht Jahwe. Jeremia 31, die Verse 31 bis 34. Und ihr habt auch gehört in Lessing von diesem ewigen Evangelium. Dieses Schlagwort, das finden wir in der Offenbarung. Und zwar in der Offenbarung, jetzt muss ich mal schauen. Offenbarung 14, die Verse 6 bis 7. Und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden, denen, die auf der Erde wohnen, und allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern. Und sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und Wasserbrunnen. Und dieses ewige Evangelium, das hat die Menschen beschäftigt seit dieser Zeit. Es ist für uns so unvorstellbar, wie Joachim auf solche Gedanken kommt. Vielleicht noch ein bisschen mehr dazu. Stellt euch vor, die christliche Kirche, sie hat ja mit der Auferstehung Jesu angefangen, mit der Pfingsterfahrung, dem Aussenden des Heiligen Geistes, so richtig Fahrt aufgenommen. Und sie ist gewachsen und größer geworden durch viele Verfolgungen. Die Christen wurden geächtet, weil sie nicht so kaiserhörig waren wie die anderen. Sie wurden beneidet. Und Neid schafft ja mitunter auch die schlimmsten Dinge. Und sie mussten auch in sich viele Lehrstreitigkeiten, Meinungsstreitigkeiten erstmal abklären, um dann, dass sich rauskristallisiert, was ist so die Hauptströmung, die tragbar ist für das Christentum oder was sind Nebenströmungen. So gab es auch viele Nebenströmungen, die zum Beispiel unglaublich streng auch das Christentum gelebt haben. Und dann gibt es so eine Hauptströmung, die auch für den normalen Menschen ertragbar war und auch einen entsprechenden Segen auch bedeutete. Und irgendwann dann gab es diese Schwierigkeit, was passiert mit dem Christentum? Der Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert hat dann dieses Christentum zur Staatsreligion erklärt. Und ab diesem Zeitpunkt, natürlich haben die Christen gejubelt, weil sie wurden nicht mehr unterdrückt. Sie konnten frei atmen, sie konnten sich frei entfalten, sie konnten ihren Gedanken freieren Raum geben, sie konnten mehr gestalten. Sie waren irgendwo auch glücklich. Und dann wurde diese christliche Kirche Staatskirche. Ja, und dann noch eine wichtige Sache ist, ganz am Anfang, Jesus hat erzählt, vielleicht kann ich das auch mal kurz vorlesen, wenn ich es finde. Finde ich jetzt nicht, ich glaube, im Johannes steht das, dass Jesus sagt, und einige von denen werden den Tod nicht schmecken, sondern werden das Reich Gottes sehen. So, und so sinngemäß, du kannst es bestimmt besser wiedergeben. Ich lese es nochmal, ja, danke. Johannes Kapitel 21. Vielleicht kannst du mal kurz mal suchen, wo das findest und dann uns mal vorlesen, das wäre schön. Dabei erzähle ich weiter. Und es war eine Katastrophe für die Christen. Die Christen hatten eine Wiederkunftshoffnung, dass Jesus unmittelbar wiederkommt und sein Reich aufbauen wird, in Macht und Herrlichkeit, auf der Erde verwirklicht. Und Jesus kam und kam nicht. Und das Reich, es war natürlich innerhalb der Gemeinde, hat man gemerkt, da ist Aufbruch, da ist Leben da. Aber es war trotzdem nicht das, was man dachte, was kommen sollte. Und so warteten Christen und irgendwann musste man sich damit arrangieren. Ja, Jesus hat verzogen, Paulus gibt so Ausflüchte wieder. Ja, damit noch mehr errettet werden und sowas. Aber das klingt so nach Ausrede. Die Christen haben wirklich geglaubt, Jesus kommt unmittelbar wieder. Es ist ganz nah dran. Ich werde es noch erleben. Und dann diese Enttäuschung. Und das ist für die Christen eine enorme Herausforderung gewesen, damit umzugehen. Wie geht man damit um, wenn etwas angekündigt wird und es wird nicht? Und dann auf einmal war aber diese christliche Kirche die herrschende Kirche. Und so war es auch normal, dass dieses Selbstverständnis, unser Reich ist das Reich Gottes. Christen verwalten es. Und demzufolge, was erwarten wir denn noch für ein Reich, was kommen wird? Wir sind es doch schon. Und natürlich, wie es unter Menschen so üblich ist, zu Anfang fahren vielleicht edle Motive dran, dann kommt die nächste Generation in die nächste Generation und diese edlen Motive verschwinden immer mehr und es wird immer mehr menschlicher. Und die, die zu Anfang in Armut gelebt haben, die werden auf einmal reich und wohlhabend und möchten das genießen und hören diese Worte des Evangeliums nicht mehr so und so weiter. Und so kam es, wie es kommen musste. Die christliche Kirche war da und hat geherrscht, aber schön war anders. Also es war manchmal sicherlich sehr interessant und gut und segensbringend, aber oft genug auch richtig mies. Und wenn man einmal herrscht, kann man auch enorm viel Schaden machen und kann auch die Macht missbrauchen. Und der Joachim von Fiore hatte mit dieser Sicht der drei Reiche, hatte er einen Ausweg aus diesem Dilemma gezeigt. Er hat im Prinzip der Kirche den Spiegel vorgehalten, hat gesagt, schaut mal, das, was nach euch kommt, das braucht keinen Papst mehr. Das braucht keine hierarchische Struktur mehr. Das ist ganz flach organisiert. Das, was nach euch kommt, braucht keinen Priester mehr, der die Leute belehrt. Es braucht nicht mal mehr Sakramente, um die Leute heilig zu machen. Sondern alles ist im Herzen drin. Das war Sprengstoff. Joachim von Fiore hatte gute Beziehungen zur Kurie, zur kirchlichen Führung. Und er bewegte sich auf dünnem Eis. Aber nochmal zurück zu dem Joachim. Ihr wisst ja gar nicht, wo der gelebt hat und wie der gelebt hat. Und zwar ist er geboren in einer Gegend, die heißt Kalabrien und ist so die Stiefelspitze des Italien. Ich weiß, Manuel, ihr wart mal in Kalabrien. Vielleicht kannst du mal kurz vorkommen und uns in einfachen Worten schildern, es ist unvorbereitet, wie ist denn in Kalabrien gewesen? Wie war euer Eindruck? Ganz kurz mal.
Also ich habe tatsächlich gestern mal kurz geguckt, wo der herkommt und wusste das schon. Wir waren noch ein bisschen weiter südlicher. Also der hat einen kleinen Tick im nördlicheren Teil gelebt. Unser Eindruck war, also von der Vegetation erstmal, wir waren im Oktober dort, also so in Nebensaison, da ist schon alles ein bisschen ruhiger. Es wächst trotzdem irgendwie überall alles. Es ist zwar irgendwie trocken, aber da gibt es Früchte, da gibt es, es ist warm, es ist schön, es ist ein bisschen felsig, also es ist gebirgig dort und trotzdem immer so der Blick aufs Meer. Und ich fand es eine sehr, sehr schöne Gegend. Auf der anderen Seite, aber das ist aber eine natürlich heutzeitige Einschätzung, auch eine sehr arme Gegend. Man hat sehr viele Bauruinen gesehen, verfallene Gebäude. Aber auch noch Sachen, die gut erhalten sind. Und was ich aber beeindruckend fand, ist, wenn man aus dieser, aus die, wenn man so quasi von den Straßen runtergeht, die teilweise doch recht ärmlich aussehen und in keinem guten Zustand geht und eine Kirche betritt, ist das wie so ein Weltwechsel. Dort drin ist alles geputzt, sauber, ordentlich, geschmückt, hell und bunt und das wird dort sehr heilig gehalten. Das kriegt man irgendwie mit.
Dankeschön. Und dieser Joachim war Sohn eines Notars. Und ein Notar ist schon eine hochgestellte Persönlichkeit. Die fertigt quasi die Urkunden aus für die Herrscher und sorgt dafür, dass die mit den Grundstücken alles in Gang geht und so weiter. Und das wird uns noch begleiten. Merkt euch mal, Sohn eines Notars. Joachim ist im Reichtum groß geworden. Der hatte alles. Und trotzdem war seine Seele hungrig. Menschen, die in einem gewissen Mangel groß geworden sind, und da werdet ihr vielleicht auch an eure Kindheit euch erinnern, dass nicht immer alles super war, gerade die Nachkriegsgeneration, Mangel ohne Ende, Mangel, Überfluss, ja. Das ist nicht schön. Und das ganze Leben, was man vor sich hat, ist geprägt davon, irgendwie etwas zu erwerben, etwas mehr zu haben. Das ist so eine Lebensvision dahinter. Da kommt man nicht los, weil man hat diesen Mangel erfahren und das ist nicht schön. Und man möchte sich entwickeln in den Reichtum hinein. Menschen, die im Mangel groß geworden sind, kommen selten auf die Idee, den Reichtum zu verachten. Joachim von Fiore hatte den Reichtum als Kind, ist groß geworden. Natürlich, sein Vater wollte aus seinem Sohn etwas machen. Das sollte so ein Weitergehen dieser Dynastie sein, ein Vorzeigeobjekt, wie das auch so ist in diesen Familien. Und dagegen rebellierte Joachim. Das wollte er nicht. Natürlich, er war lange Zeit in der Kanzlei am Königshof in Palermo, in Sizilien. Dort hat er schon mit 16 Jahren Dienst getan. Aber irgendwann mit 30, 35 Jahren hat er eine Pilgerreise nach Jerusalem gemacht. Und dort auf dem Berg Tabor hat er eine Vision gehabt, eine Stimme, die ihm nahegelegt hat, dass er Mönch werde. Alles verlassen. Einsamkeit, Armut, Familie, nicht mehr so enge Bindungen. Und er hat auch eine Reise gemacht in die Ostkirche und hat dort auch gesehen, wie Mönche leben. Und auch welche Geistesfreude sie ausstrahlen können. Und jedenfalls hat er sich mit seinem Vater gestritten. Und wenn man das so schreibt, ist es sicherlich nur nicht einfach ein Streit gewesen, sondern schon etwas derber. Und dann ist er als Prediger losgezogen, völlig mittellos, als Einsiedler und hat den Leuten vom kommenden Reich Gottes erzählt. Und er muss wohl darin sehr eindrücklich gewesen sein. Denn man hat ihn an ein Kloster geholt, Kloster Corazzo, und dort hat er die Priesterweihe empfangen und ist dann auch Prior geworden, also Vorsitzender des Klosters, Abt. Abt ist ja, kommt von Abba, von Vater, Papa, daher kommt die Bezeichnung Abt. Und er hat sein eigenes Kloster gegründet, dort in Kalabrien, San Giovanni in Fiore oder Flore. Und daraus ist auch ein eigener Orden entstanden, die Florenser. Die kommen von diesem Abt von Fiore. Er wiederum gründet, also diese Ordensgeschichten gründen sich auf einen ganz alten Ordensgründer. Das ist der, wie heißt er? Benedikt von Nursia. Benedikt von Nursia, der in Monte Cassino in Mittelitalien, da wo im Zweiten Weltkrieg eine furchtbare Schlacht stattgefunden hat, sein Kloster gegründet hat, die Benediktiner. Und dies ebenfalls in einer Art und Weise, hat eine Ordensregel gegeben, die unglaublich bekannt wurde und die ganz viele Samen ausgesät hat. Und das war im 6., 7. Jahrhundert, das lag 600 Jahre zurück. Und Und darauf gründete sich so ein Stückchen der Joachim von Fiore und hatte Zeit gehabt, über die Bibel nachzudenken, die Bibel zu studieren und die Geheimnisse zu erforschen. Er sagte zum Beispiel, das fand ich ganz spannend, wo immer in der Schrift, in der Bibel, etwas misstönend, dunkel, widersinnig oder absurd erscheint, gerade dort musst du noch größere Geheimnisse suchen. Das ist doch interessant, ja? Also er hat herausgefunden, und das deckt sich auch ein Stückchen mit meiner Erfahrung, natürlich, ich entdecke in der Bibel beim Lesen, entdecke ich so Dinge, die manchmal etwas verdeckt, aber manchmal augenscheinlich nicht zu stimmen scheinen. Entweder mit anderen Bibelversen oder in sich. Und dann könnte man doch sagen, ach, was ist denn das für ein Buch? Ist ja ein bisschen märchenmäßig. Ist ja, die haben ja die Evangelien, ja, die haben ja noch nicht mal ordentlich abgeschrieben voneinander. Ich glaube, Joachim hat hier erkannt, diese Denken und Geistesweise der Schreiber der Bibel und auch diese Inspiration darin, dass gerade solches Widersinniges, Absurdes nicht geschrieben ist, um uns kirre zu machen, sondern um etwas zu verdeutlichen, auf die Spitze zu bringen, auf den Punkt zu bringen. Und wir dürfen darüber nachdenken, uns hineinbegeben und fragen, was für ein Geheimnis steckt jetzt dahinter, das ich noch nicht sehe? Also eine sehr positive Sicht. Es ist eine Sicht, die nicht wie bei uns manchmal so obliegt, die Bibel ist widerspruchsfrei, sie ist vollkommen, keiner rührt sie an, alles ist okay. Und ja, nicht zu genau lesen. Es ist auch keine Sicht wie Bibelkritik, also das ist falsch und das hat er nicht geschrieben und das war es nicht und so war es nicht und so und Wunder sowieso nicht. Auch nicht. Er sagt, lass es sacken, nimm's auf, und bitte Gott, dir diese Geheimnisse zu zeigen. Ist das nicht wunderbar? Also ich finde es fantastisch. Es ist meine Art, auch Bibel zu verstehen. Und sie spricht dadurch zu mir und sie spricht zu uns. Wir müssen nicht weltfremd werden, aber wir brauchen auch die Hoffnung nicht verlieren. Im Gründen auf diese Aussagen der Bibel, die ja auch von unserem Herrn Jesus erzählen in einzigartiger Weise. Und so war Joachim vertieft in die Schriften und er war ein Mensch, natürlich Vater Notar, er selber lang am Königshof gedient, der wollte mehr wissen. Der hat sich nicht begnügt mit dem Halbwissen seiner Umgebung. Und dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo es nicht weitergeht. Und manchmal gibt es dann so eine Art Vision, wie das Leben weitergehen kann. Und Joachim schreibt, es war am Morgen eines Pfingsttages und die Morgenstunde, um die der Herr auferstanden ist, schreibt er noch, es muss Pfingsten gewesen sein und er war mit der Betrachtung des der Johannes-Offenbarung beschäftigt. Und er sagt selbst, als ich um die Matutine aus dem Schlaf erwachte, da nahm ich zur Meditation dieses Buch in die Hand. Dadurch fuhr plötzlich zur Stunde, in der unser Löwe vom Stamm Juda auferstanden ist, eine Helligkeit der Erkenntnis die Augen meines Geistes und es enthüllte sich mir die Erfüllung dieses Buches und die symmetrische innere Bezogenheit des Alten Testaments und des Neuen Testaments. In dem Augenblick ist sein ganzes angesammeltes Wissen von diesem Buch quasi zusammengeflossen in eine große Schau. Und diese Schau, die äußert er in unbeholfenen Worten. Man merkt, wie er es nicht beschreiben kann, wie es aber raus möchte. Und er schreibt von diesen drei Weltordnungen jetzt. Und diese drei Weltordnungen, nochmal für uns zur Klarstellung, versteht er nicht Schwung, da fängt es an, da hört es auf, sondern es ist eine Entwicklung, es ist fließend über viele Jahrhunderte hin. Selbst das Zeitalter des Sohnes, sagt er, fängt mit Hosea an. Also ist von der Zeit der Propheten inspiriert. Ich weiß, ein neuzeitlicher Philosoph hat gesagt, es gab um 500 vor Christus eine Achsenzeit. Eine Zeit, in der die gesamte Achse von Westeuropa bis in den tiefsten Osten, bis Asien, Konfuzius, in der Menschen aufstanden, die auf einmal anderes Wissen brachten, die auf einmal Leben brachten in diese Welt der Antike, die starre Formen gewöhnt war, in der auf einmal die eigene Persönlichkeit einen Wert bekam. Und man könnte aufzählen, es gab einen gigantischen geistigen Aufbruch. Und vielleicht meint auch Joachim von Fiore da, ab da begann etwas. Und es scheint seinen Höhepunkt zu finden in der Person Jesus Christus. Gebündelt in einer Entwicklung, die man kaum erahnen kann, in einem schlichten Zimmermannssohn. In Einfachheit geboren, unscheinbar. Und doch kommen Weise aus dem Morgenland, kommen ran aus dieser traditionsbehafteten Gegend und kommen ihn huldigen. Und Visionen auch von der Maria, der Lobgesang der Maria, den wir zu Weihnachten öfters hören, der spricht etwas von dieser Kraft, dieser Revolution, die einbricht, die hineinkommt in die Welt, das Oberste zu Unters kehrt, da die Reichen entmachtet, die Armen wieder zu Ehre und Ansehen verhilft. Das könnte jetzt fast mein Agitator aus alten Kommunistenzeiten gewesen sein. Also ich meine, versteht ihr das? Das bewegt die Menschen. Es ist unglaublich, was hier hineingelegt wird. Und dann erlebt er diese Zeit der Kirche. Er hat sie vor seinen Augen als Geschichte. Und dann sieht er, es muss doch Hoffnung geben. Es kann doch nicht alles gewesen sein. Es muss weitergehen. Und dann schreibt er die drei Weltordnungen. Auf die erste, dass wir unter dem Gesetz waren. Auf die zweite, in der wir unter der Gnade sind. Auf die dritte, welche wir schon aus der Nähe erwarten, in der wir uns unter einer reicheren Gnade sein werden. Weil Gott, wie Johannes sagt, uns Gnade für Gnade gab. Nämlich den Glauben für die Liebe und beide gleicherweise. Der erste Status steht also in der Wissenschaft, der zweite in der vollendeten Weisheit und der dritte in der Fülle der Erkenntnis. Der erste der Knechtschaft der Sklaven, der zweite der Knechtschaft der Söhne, der dritte in der Freiheit, der erste in der Furcht, der zweite im Glauben, der dritte in der Liebe. Der erste ist der Status der Knechte, der zweite der Freien und der dritte der Freunde. Der erste der Knaben, der zweite der Männer, der dritte der Alten. Der erste steht im Licht der Gestirne, der zweite im Licht der Morgenröte, der dritte in der Helle des Tages. Der erste steht im Winter. Der zweite im Frühlingsanfang, der dritte im Sommer. Und so geht es weiter. Ist es nicht unglaublich, wie Joachim hier versucht zu beschreiben, wie diese Vision in ihm wirkt? Und könnt ihr also ein kleines bisschen nachvollziehen, was für ein Leben es in Joachim gebracht haben muss und wie er in seinem Wesen auf einmal auch auf die anderen für Ansteckungskraft in sich hatte? Einer, der eine Hoffnung für die Zukunft hatte, eine Vision für die Zukunft, nicht nur eine vage Hoffnung, eine Sicherheit. Gott wird das Zeitalter des Heiligen Geistes schenken. Und dann hatte er nämlich eine ziemlich einfache Rechnung, die aber so weit in die Tiefe geht, dass sie für mich nicht übersichtlich ist. Ich habe es versucht, vieles zu vergleichen. Ich bin noch nicht da, wo ich gerne wäre. Es geht um die drei Zeitalter und wie lange die wären. Und er hat festgestellt, dass in Matthäus steht, vom Stammbaum von Jesus steht, es sind 42 Generationen von Abraham bis Jesus. Und die sind jeweils unterteilt in 14er Blöcke. Wieder die Dreiheit. Ja? 14 ist das Doppelte von 7. Okay. Okay. 7 ist die Zahl der Vollendung. Die Zahl übrigens auch in ganz alten naturhistorischen Zusammenhang, weil die Menschen zu allen Zeiten sehen den Mond am Himmel und können ganz klar 7 Tage auseinanderhalten. Vollmond, Halbmond, 7 Tage. Neumond, 7 Tage. Halbmond, 7 Tage. Vollmond, ein Monat. Das heißt, die Zahl 7 ist quasi in den Gestirnen geschrieben und begleitet die Menschen seit Menschengedenken. Selbst 7 Grundtöne, ja, wie man es auch nimmt. Mit 8 fängt es wieder an. Interessant, ja. 7 Grundtöne, ja. Diese 7, die taucht in den 42 auf. 7 mal 6 sind 42. Und nun hat er gerechnet, 42 Generationen. So viel war die erste Zeit, Abraham bis Jesus. Die zweite Zeit dauert vielleicht genauso lange. Hat er gerechnet, ungefähr eine Generation, 30 Jahre, so diese Reproduktionszeit. Mit 30 Jahren kriegen dann die Eltern im Durchschnitt ihr Kind. Manche früher, manche später. Okay, 30 Jahre. 30 mal 42, wer ist denn gut in Mathe? 1200 noch was, genau, 1260. Wann ist Joachim geboren? 1130, wann ist er gestorben? 1202. Das heißt, er war zumindest so demütig, den Anbruch der neuen Zeit nicht in sein Lebensalter hineinzusetzen. Man hätte ja noch ein bisschen feilschen können und rechnen können und sagen, ich erlebe es noch. Nein, er hat ganz klar gesagt, das ist Zukunft. Das erlebe ich nicht mehr. Aber wisst ihr, wer der Fackelübernehmer, die Fackel übernommen hat von Joachim von Fiore? Das ist der Franziskus von Assisi. Und den werde ich im nächsten Block behandeln, weil das ist eine ganz spannende Geschichte, wie sie sich fortsetzt. Das heißt, da sollte das Reich Gottes im Dritten Reich, im Reich des Heiligen Geistes, richtig losgehen. Ebenfalls einen langen Vorlauf. Mit Benedikt von Nursia im 7. Jahrhundert hat es angefangen schon und geht weit in die Neuzeit hinein. Und ihr glaubt gar nicht, was nach Joachim von Fioch alles passiert ist. Da ging es los mit Buchdruck. Menschen haben gedichtet. Sie haben die Musik belebt. Auf einmal wurde die Musik vieltönig. Die Menschen haben ihr Inneres verwandelt. Die haben nicht mehr so gedacht wie im Mittelalter. Auch wenn man im Mittelalter vielleicht ein sehr gewisses geordnetes Gedenken war, man hat aber auch Kriege geführt, es war nicht alles schön, es war vieles interessant. So ist in der Neuzeit, in der beginnenden Renaissance heißt Wiedergeburt, haben sich Menschen besonnen, dass es mehr gibt im Leben. Und sie haben dieses ausgefüllt. Und der Franz von Assisi hat hier einen ganz entscheidenden Faktor auch gespielt. Er war im Prinzip dieser Fackelträger des Reiches des Heiligen Geistes. So haben ihn auch die Anhänger gesehen und haben ihn hochgeschätzt in der Richtung. Und er hat viel bewirkt. Es ging weiter. Ich möchte mal noch ein bisschen die Beziehung auch zu uns bringen. Jan Hus zum Beispiel, die hatten doch ihr Reich Gottes gegründet, hier auf Erden, und haben, hieß die Stadt, wenn ich auch Tabor, wie war denn das, ja? Und dann haben sie dort im Gegensatz zur anderen gefestigten Kirche, die sie bekämpft hatten, Gottes Reiche leben wollen. Haben neue Regeln aufgestellt für sich und wurden angefeindet, haben aber dann gesagt, wir verteidigen unser Reich. Dann haben sie Armeen aufgestellt, sind losgezogen, haben ihr Reich verteidigt, sind ja bis in Naumburg gekommen. Wenn wir das Hussiten-Kirschfest feiern, dann ist es nicht so, dass die Hussiten nun alles breit gemacht hätten, wo sie hingezogen sind, sondern sie haben auch mal innegehalten. Wie war das mit den Hussiten in Naumburg? Da sind doch die Kinder, die Mädchen mit Körben von Kirschen hingekommen. Und die haben gesagt, Naumburg, tabu. passiert nichts. Wir tun nichts. Das sind Hussiten. Das sind Menschen, die inspiriert sind, ganz tief von diesem Reich Gottes, von diesem Gedanken. Und die losgezogen sind, es zu verwirklichen. Man hat gesehen, es funktioniert nicht wirklich gut, Reich Gottes hier auf Erden mit einer weltlichen Macht zu gründen. Es ist so viel Verwerfung drin. Dann war Zwingli, der es versucht hatte. Unglaublich viele Erweckungsbewegungen, die in dieser Naherwartung Christi und des Reiches Gottes gehandelt haben. Die haben sogar ganz genau Zeiten vorhergesagt, wann Christus wiederkommt, wann Reich Gottes entsteht. Auch die Baptisten kennen diese Vergangenheit. Und die Adventgemeinden ganz besonders. Auch die Mormonen, die in Amerika groß geworden sind, richten das Reich Gottes auf der Erde auf. Und sie sind durchaus geachtet wegen ihres Lebenswandels, welches echt interessant ist. Streng und doch irgendwo lebensnah. Also es kann sich entfalten. Auch die Zeugen Jehovas erwarten das Reich Gottes hier auf der Erde. Sie speisen sich aus diesen Quellen. Und wir haben natürlich gelernt aus bitteren Erfahrungen, dass das Reich Gottes nicht so einfach kommen mag. Und haben dann für uns eher gesagt, das Reich Gottes bricht zu seiner Zeit an oder es bricht im Himmel an oder es bricht im Herzen an. Und wir leben daraufhin. Aber dennoch ist die Versuchung ganz groß, das Reich Gottes komme und es hier auf Erden zu verwirklichen. Und Tübingen ist eines der großen pietistischen Zentren, also neben Halle. Halle ist ein ganz großes pietistisches Zentrum gewesen mit dem August Hermann Francke und vielen anderen, Spener und sonst da was. Also die haben diese innere Frömmigkeit gelebt und haben sie unter das Volk gebracht. Francke, der diese Waisenmission hatte, der unglaublich viel für die arme Bevölkerung getan hat, der ein großes Herz hatte, hat hier ein Zentrum errichtet, Leipzig. Es war, kann man sich gar nicht vorstellen, was für ein Aufbruch hier war. Und das Gleiche war im schwäbischen Ländle, Tübingen, die waren dafür auch sehr empfänglich. Und die haben auch diesen Aufbruch erlebt. Und dann haben sie in einem evangelischen Gebiet, haben sie dann auch ihre Schüler herangebildet. Und die Schüler unter anderem waren Hegel, Hölderlin und Schelling. Und die haben in einer kleinen Studentenbude, das war nicht viel Platz, die haben sich gegenseitig die Bälle zugeworfen. Und die haben sich gedanklich befruchtet und die sind auseinandergegangen und haben gesagt, an dieser Losung werden wir uns erkennen, das Reich Gottes ist nahe. Maranatha. Und Hegel, ich weiß nicht, wer von euch im Sozialismus ein bisschen aufgepasst hatte, da gab es ja die These, die Antithese und die Synthese, wer kennt denn das noch? Nicht mehr, nee, alles verdrängt. Das kommt von Hegel. Der hat gesagt, es passiert etwas Neues in der Geschichte. Und wenn es scheinbar wieder zurückgeht, Konterrevolution, lasst euch nicht beirren, die beiden finden zusammen und machen eine neue Synthese draus, dass eine neue Entwicklung stattfindet. Der hat es quasi wissenschaftlich begründet, geschichtstheoretisch begründet, und er ist der Begründer auch der kommunistischen Gedanken. Darin haben Marx gewühlt und auch aus dieser Reichsgottessehnsucht geschöpft, wie verrückt auch immer das geworden ist. Und so ist der Kommunismus auch, wie er geworden ist, in Russland insbesondere, auch in anderen Ländern, schöpft aus diesen Gedanken. Und als 1933 der berüchtigte Führer das Wort ergriff, hat er gesagt, und das jetzt geschieht, wird das Dritte Reich sein. Und er bezieht sich auf das Reich des Heiligen Geistes von Joachim von Fiore. Und es war keine offizielle Staatsdoktrin zu der Zeit, sondern im Jahre 1937 oder 38 hat dann der Führer gesagt, dieses Wort Dritte Reich nehmen wir nicht mehr. Und dennoch ist es in der Geschichte, in der Nachkriegszeit von Geschichtsforschern und auch im allgemeinen Sprachgebrauch so geworden, dass wir dazu Drittes Reich sagen. Und wir tun diesem Begriff damit zu höchstem Maße Unrecht. Wenn wir etwas von heute mitnehmen können, sei es nur ein kleines bisschen, dann sagen wir zu dieser Zeit nicht mehr Drittes Reich. Es ist verrückt. Aber so ist menschliche Sprache und so geht Geschichte unglaubliche Umwege. Ja, man könnte jetzt so viel weiter erzählen. Ich mache hier mal einen Punkt. Ihr merkt schon, es beschäftigt uns selber. Unser eigener Glauben hängt davon ein ganzes Stückchen ab. Wir selber haben ja diese Erwartung, dass Jesus Christus wiederkommt und sein Reich aufrichtet. Und dass wir darauf hinleben dürfen, dass wir den Menschen neben uns sagen dürfen, passt auf. Es ist nicht so, dass damals alles gut war und heute ist alles schlecht, sondern wir leben auf eine Zukunft. Und selbst wenn wir sterben werden, wird diese Zukunft uns leuchten. Sie wird uns Licht sein, uns Laterne sein, uns Weg weisen und unser Herz auch in der Gegenwart schon mit Freude füllen, wie es besser nicht sein kann. Und dafür lohnt sich zu leben. Und so war auch eine seiner liebsten Stellen, die ich zum Schluss nennen möchte, in Offenbarung 13 zu finden. Ja, Gott, Offenbarung 13. 1. Korinther 13. Kleine Ablenkung muss mal rüber. 1. Korinther 13, ab Vers 9. Denn wir erkennen stückweise. Und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe.